Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Donnerstag, der 12. Februar 2026. Ihr hört Folge 84 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Mein Name ist Hendrik Biedewild. Ich bin Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin, aber gerade in Hamburg. Und damit moin moin an
Maximilian Amos. Ich bin Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo auch von mir.
Wir haben folgende Themen. Rüstungsexporte nach Israel verletzen nicht die individuellen Rechte von Palästinensern. Das hat jetzt das Bundesverfassungsgericht entschieden. Social Media verbieten, jedenfalls für unter 16-Jährige. Diese Idee geht um die Welt und erreicht auch die europäische und die deutsche Politik. Ob das rechtlich geht, besprechen wir mit Stefan Dreyer vom Leibniz-Institut für Medienforschung Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Die Berliner Justiz hat einen mutmaßlich hochgefährlichen, auf Rache sinnenden verurteilten Straftäter freigelassen, weil der Vorsitzende das Urteil nicht fristgerecht ausgefertigt hat. Über diesen möglichen Justizskandal sprechen wir. Man darf nicht Anwalt sein ohne physischen Besprechungsraum. Ist diese Entscheidung des BGH eigentlich das letzte Wort? Pia Lorenz hat beim Berufsrechtler Martin Huff nachgefragt.
Das Bundesverfassungsgericht.
So, dann fangen wir mal an mit dem, was eben erst ganz frisch reingekommen ist heute, bevor wir aufzeichnen, nämlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über eine Verfassungsbeschwerde eines im Gazastreifen lebenden Palästinensers. Und dabei ging es um deutsche Rüstungsexporte nach Israel. Der Mann wollte nämlich erreichen, dass die deutschen Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter nach Israel aufgehoben werden. Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde aber gar nicht erst zur Entscheidung angenommen, weil sie unzulässig sei.
Was genau war denn die Begründung dieses Manns aus Gaza?
Der hat argumentiert, er sei in seinem Grundrecht auf Leben aus Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz verletzt, weil Deutschland eben Waffen an Israel liefere, die dann im Gazastreifen gegen die Bevölkerung eingesetzt werden können. Wir erinnern uns noch, also wir hatten ja lange Jahre einen Krieg im Gazastreifen, der ja mittlerweile durch so eine etwas brüchige Waffenruhe vermittelt unter der gütigen Herrschaft von Donald Trump befriedet ist im weitesten Sinne.
Ja, immerhin so ruhig, dass gerade Frau Klöckner dort ist, ne? Unsere Bundestagspräsidentin.
Das stimmt, das habe ich heute auch gelesen, ja. Dennoch, das war ja nicht immer so und aus dieser Zeit stammt natürlich auch noch dieser Antrag. Und er fürchtete eben, dass also sein Leben bedroht sei durch diese israelischen oder diese deutschen Waffen, die von Israel verwendet werden könnten, und meinte aus Artikel 2 Folge eine Schutzpflicht des deutschen Staates ihm persönlich gegenüber und wollte dann auch erreichen, dass die Gerichte ihm eben ermöglichen, gegen diese Ausfuhrgenehmigung vorzugehen. Denn die hatten vorher gesagt, also die Verwaltungsgerichte, dass ihm schon die Antragsbefugnis fehle und deswegen das alles unzulässig sei, was er da einklage. Und das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt eben auch, er habe nicht ausreichend aufgezeigt, dass diese Verneinung der Antragsbefugnis verfassungswidrig sei.
Hier geht es ja in der Sache um Außenwirtschaftsrecht. Da lässt sich also nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts keine Schutzpflicht hineinlesen für Menschen, die jetzt zum Beispiel von Waffenexporten mittelbar betroffen sind?
Genau, weil das Außenwirtschaftsrecht, also die Regeln, nach denen eben die Waffenexporte genehmigt werden, grundsätzlich kein drittschnützendes Recht sei. Also das ist erstmal objektivrechtlich ausgestaltet und schützt eben keine Einzelpersonen. Das heißt, der Staat muss natürlich schon Risiken für Menschenrechte und auch fürs humanitäre Völkerrecht berücksichtigen, aber einzelne Betroffene können eben keine Klageansprüche daraus ableiten. So, und das Bundesverfassungsgericht hat auch betont, dass die Regierung und der Gesetzgeber hier eben auch einen weiten politischen Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum hätten, weil es geht ja um Außenpolitik und jetzt auch nicht gerade um welche, die medial nicht sonderlich beleuchtet gewesen wäre, sondern da gab es ja auch viel Diskussionen drum um die Waffenexporte. Gerade in der Außensicherheitspolitik ist dieser Gestaltungsspielraum eben auch sehr breit und den habe die Regierung durch die bestehenden Exportkontrollen, die es ja gibt, rechtmäßig ausgefüllt.
Welche Rolle spielt denn jetzt diese Rammstein-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wo also es darum ging, dass jetzt Deutschland, wenn es militärisch mit anderen Staaten zusammenarbeitet, auch eine Schutzpflicht gegenüber Menschen im Ausland hat?
Genau, da ging es ja um die Drohnen, um die über Rammstein gesteuerten amerikanischen Drohnen und da ging es eben auch um die Schutzpflicht für Menschen im Ausland. Darauf bezieht sich die zweite Kammer des zweiten Senats, die hier übrigens entschieden hat, auch und sagt, in Übereinstimmung mit Rammstein, ja, es gibt vielleicht so eine Schutzpflicht, also aus dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 2 und der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, da gäbe es durchaus einen allgemeinen Schutzauftrag zugunsten des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte. Und unter bestimmten Bedingungen, wiederholen sie dann auch, könne sich dieser Schutzauftrag schon zu einer konkreten grundrechtlichen Schutzpflicht verdichten. Aber selbst wenn das so wäre, hätte der Beschwerdeführer hier, also der Palästinenser, eben nicht aufgezeigt, dass die Fachgerichte das falsch bewertet hätten. Ich habe auch noch bei einem Experten nachgefragt, also jemanden, der es im Zweifel besser weiß als ich, und das ist Jonas von Zons, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl des ehemaligen Verfassungsrichters Peter Huber in München, und der sagt, die Kammer greift erwartungsgemäß auf die Maßstäbe des Rammstein-Urteils des Zweiten Senats zurück und betont den weiten Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Gubernative. Gubernative, muss ich übrigens nachschlagen, ist der engere Bereich, Entscheiderbereich der Exekutive, also im Zweifel das Kanzleramt, sowohl bei der Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten als auch in außenpolitisch erheblichen Sachverhaltskonstellationen. So. Die Regelungen des Außenwirtschaftsgesetzes, sagt er, seien deshalb eben nicht von Verfassungswegen als drittschützende Normen auszulegen. Das, meint von Zons, würde auch das fein austarierte System der Rüstungsexportkontrolle empfindlich stören.
Okay, ich bin auch begeistert, dass wir Gubernative jetzt mal wieder benutzen. Das werden wir jetzt auch häufiger einfließen lassen. Also immer mal wieder Gubernative einfach so en passant einfach reinfließen lassen, damit die Leute sehr beeindruckend sind. Jetzt ist es aber ja nicht so, dass als würde bei den Waffenexporten einfach alles unkontrolliert in die Welt geschickt, oder? Ich meine, da haben wir ja immer wieder Diskussionen zu.
Genau, das meinte er auch mit dem System der Rüstungsexportkontrolle. Und das Bundesverfassungsgericht sagt eben auch, der Staat erfülle ja diese Schutzpflicht, die grundsätzlich abstrakt ja besteht, durch ein umfassendes Prüfungsregime, also außenwirtschaftsrechtliche Vorgaben, EU-Recht, den internationalen Waffenhandelsvertrag. All das verlangt auch immer eine Risikoabwägung hinsichtlich Menschenrechten und humanitärem Völkerrecht, die auch immer erfolgt bei Ausfuhrentscheidungen. Und deshalb musste das Gericht hier auch aus seiner Sicht gar nicht entscheiden, ob jetzt dieser allgemeine Schutzauftrag sich zu einer konkreten Pflicht verdichtet, weil jedenfalls kein individueller Anspruch auf Aufhebung einer solchen Ausfuhrgenehmigung besteht, weil man eben dieses Schutzregime hat und damit der Gestaltungsspielraum auch ausgefüllt worden ist.
Und damit entfällt auch jede weitere Prüfungspflicht für die Verwaltungsgerichte.
Genau, denn so eine Schutzpflicht führt nämlich nur in außergewöhnlichen Fällen zu dem Anspruch auf wirklich eine konkrete staatliche Maßnahme, also hier die Aufhebung der Genehmigung. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, so außergewöhnlich ist die Lage nicht, denn der Staat ist ja eben nicht untätig, er hat ein Schutzregime aufgebaut und mit Blick auf die humanitäre Lage in Gaza zusätzliche Maßnahmen ergriffen. Deshalb bleibe eben kein Raum für einen klagbaren Anspruch einer Einzelperson.
So, zusammengefasst kann man also sagen, der Staat hat einen Schutzauftrag, aber man kann individuell nicht jede Entscheidung der Gubernative gerichtlich kippen.
Da hast du es schon geschafft. Genau, also der Schutzauftrag ist objektivrechtlich und es gibt eben in der Regel keine subjektiven Rechte. Das heißt also, diese Verfassungsbeschwerde war schon deshalb unzulässig, weil er nicht aufzeigen konnte, dass jetzt die Fachgerichte seine Grundrechte da irgendwie verkannt oder willkürlich behandelt hätten. Und somit bleibt es auch bei diesen bestehenden Genehmigungen. Wir hatten ja eben schon kurz angerissen, oder ich hatte ja kurz angerissen, die politische Vorgeschichte, die das Ganze hier hatte. Im Sommer 2025, also letztes Jahr, hatte ja die neue Bundesregierung unter Merz, man erinnert sich noch zwischendurch, auch diese Genehmigung für Ausfuhr von Rüstungsgütern nach Israel aufgehoben, weil man dann der Meinung war, okay, das wird langsam ein bisschen zu aggressiv, das Vorgehen der israelischen Streitkräfte in Gaza. Seit dem 10. Oktober eben, das hat man inzwischen durch dieses Teilembargo auch wieder aufgehoben, und seit dem 10. Oktober haben wir ja jetzt eben dann diese wackelige Waffenruhe im Gazastreifen, von der wir alle hoffen, dass sie weiter bestehen bleibt.
Allerdings.
Das ganz große Rad.
Seit 10.12. macht Australien die Leute verrückt. Soziale Medien für unter 16-Jährige sind dort verboten. Frankreich, Österreich, Spanien und Griechenland wollen auch eigene Regeln schaffen. Frau von der Leyen von der EU-Kommission plant eine EU-weite Altersgrenze als Teil ihres Aktionsplans gegen Cybermobbing. Das Europaparlament wiederum hat sich im November für ein europaweites Komplettverbot für Kinder unter 13 Jahren ausgesprochen. Und von 13 bis 16 soll soziale Medien also für Jugendliche nur mit Zustimmung der Eltern zugänglich sein. Und auch Deutschland debattiert sehr fleißig. Die Bildungsministerin Karin Prien hat im September vergangenen Jahres eine Expertenkommission einberufen. Und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther hat sich auch für ein Verbot zu sozialen Medien unter 16-Jährige ausgesprochen. Die CDU will bei ihrem Bundesparteitag am 20. und 21. Februar über ein solches Verbot diskutieren. Linkspartei und SPD sind dagegen. Die Grünen sind ein bisschen uneinig. Die Chefin hat gerade gesagt, sie sei dafür, aber andere Prominente haben sich dagegen ausgesprochen. Wir wollen jetzt mal die rechtlichen Rahmenbedingungen ausloten und dafür spreche ich jetzt mit Stefan Dreyer. Er ist Senior Researcher für Medienrecht und Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Ich bin auch gerade in Hamburg, das ist ein Zufall, und Stefan, ich kenne uns auch schon eine ganze Weile. Stefan, schön, dass auch wir dich gewinnen konnten. Du bist ja zurzeit ein bisschen auf Medientour.
Ja, moin Henrik, moin aus Hamburg. Ja, du hast schon die Dynamik angesprochen, die wir hier in der politischen Diskussion sehen. Es haben sich, glaube ich, schon fast alle dazu gemeldet. Ein paar fehlen noch, aber die werden wahrscheinlich demnächst auch noch was dazu sagen. Und damit sind wir auch mittendrin. Also Mindestaltergrenzen für Social-Media-Angebote wird zurzeit im Trend gefordert. Und das ist rechtlich nicht ganz so einfach, wie diese Forderung ausgesprochen ist.
Lass uns vielleicht mal ganz vorne anfangen. Was hältst du persönlich erstmal von so einem Verbot? Ganz kurz gefragt, jetzt mal unabhängig vom Rechtlichen.
Ja, also aus vollkommen unjuristischer Perspektive halte ich es für gefährlich, weil wir zum einen schon viel erreicht haben bei den adressierbaren Plattformanbietern, die haben schon viel gemacht, und der DSA und die EU-Kommissionsmitteilung von letzter Woche, dass TikTok gegen den DSA verstößt, ist ein Beweis dafür, dass wir mit dem DSA einen bestehenden Rechtsrahmen haben, den man vollziehen kann und der vor allen Dingen auf eine altersgerechte Gestaltung dieser Angebote hinausläuft. Also ein Totalverbot würde bedeuten, die Plattformen können sich zurückziehen, denn sie können sagen, es sind keine Jüngeren mehr auf der Plattform, ich kann alle Jugendschutz- und Kinderschutzfunktionen wieder abstellen. Und das andere ist, dass wir wissen, dass Kinder und Jugendliche trotzdem Wege finden, dort auf diesen Plattformen zu sein. Und wenn dann etwas passiert, auch wegen weniger Schutz, dann trauen sie sich möglicherweise nicht so einfach an Erwachsene heran, um Hilfe zu bitten. Und das wäre aus meiner Sicht eine fatale Entwicklung. Wir schwächen den Jugendschutz faktisch durch ein Verbot.
Okay, da sind wir jetzt sozusagen mittendrin. Kommen wir doch mal ganz kurz zu den Grundrechten der Jugendlichen. Welche sind da eigentlich betroffen? Ich meine, der erste Instinkt von vielen Eltern wird ja wahrscheinlich sein, Gott sei Dank, der Staat verbietet das, dann müssen wir uns nicht mit den Kindern auseinandersetzen und wir haben das Problem nicht, dass die Kids so unkonzentriert sind. Aber das hat doch eine grundrechtliche Relevanz, oder?
Genau, also das sind im Kern natürlich die Informations- und Kommunikationsgrundrechte. Kinder haben, genau wie Erwachsene, ein Recht auf Zugang zu öffentlichen Medieninhalten. Sie haben ein Recht auf Information, sie haben ein Recht auf Meinungsäußerung. Kinder und Jugendliche haben aus der Kinderrechtskonvention zusätzlich noch spezifische Kinderrechte. Auch da ist das Recht auf Zugang zu Informationen, Recht auf Bildung, auch Recht auf Unterhaltung zum Beispiel eingeschrieben. Also insgesamt ein ganzes Konglomerat auf, ja, Grundrechte, Kinderrechte, die Kommunikationsbezug haben. Und das entscheidet aus meiner Sicht auch schon dem Grunde nach diese Verbotsdebatte von Verbotsdebatten etwa über Alkohol oder Zugang zu Tabakprodukten, weil wir es da eben nicht mit im Kern geschützten Kommunikationsfreiheiten zu tun haben, die wir beschränken, sondern vor allen Dingen das Recht auf Gesundheit, wobei aber niemand jetzt sagen wird, Alkohol oder Tabak hätte eine positive Wirkung auf Gesundheit. Also wir haben es hier schon mit einem ganz anderen Eingriff zu tun, als klassischerweise in diese anderen Warenverbotsdiskussionen.
Und hältst du es dennoch für möglich, dass man sagt, das ist jetzt aber gerechtfertigt, die sollen mal ein gutes Buch nehmen, die sollen sich mal wieder treffen, wie früher, und deswegen halten wir es für verhältnismäßig, weil ja die Gefahren mit sozialen Medien, Stichwort diese suchtartigen Effekte, die das haben kann, die Vereinsamung, die ganzen Magersuchtsdebatten, die damit einherhängen. Frau von der Leyen hängt es ja auf an Cybermobbing, also da hängen ja eine ganze Menge Gefahren dran, und wenn man jetzt so eine Gesamtabwägung machen würde, könnte das nicht dann zugunsten des Eingriffs ausfallen?
Ja, das ist eine klassische verfassungsrechtliche Prüfung dann, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Mhm. Und wenn wir sagen, wir haben hier einen legitimen Zweck, den Schutz der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, dann sind wir im Prinzip mit dem Zweck schon mal durch. Die Frage ist dann, ist es geeignet dazu? Und da müssen wir dann in den Stand der Forschung schauen, in die Empirie. Und wir sehen, dass es bestimmte riskante Nutzungsformen gibt, die zusammenhängen mit bestimmten physischen und psychischen Störungen und Erkrankungen. Und dann muss man am Ende sagen, ist die Beweislage so stark, dass wir an dieser Stelle eine Eignung sehen, um diese Entwicklungsstörung vollständig auszuschließen. Und da ist die Forschungslage indifferent, weil wir keine Kausalität herstellen können. Das sind komplexe Erkrankungen, und Medienwirkungen sind ohnehin auch komplexe Zustände, die man methodisch schwer nachweisen kann. Das Leuphana-Papier hat an dieser Stelle einen ganz klaren Take genommen und gesagt, ja, aber hier gilt das Vorsorgeprinzip. Also das heißt, wir lassen im Prinzip sich verdichtende Hinweise auf starke Zusammenhänge ausreichen. Mhm. Dann würde man an dieser Stelle sagen, okay, dann, wenn man diese Perspektive einnimmt, Vorsorgeprinzip gilt, dann ist es auch geeignet dazu, weil wir hoffen sozusagen, dass an dieser Stelle nicht nur die Risiken entstehen, sondern wir durch Verbote auch näher zu unserem Ziel kommen. Aber Dann ist die Frage der Erforderlichkeit. Also das möglicherweise gleich effektive mildere Mittel. Und da ist dann der erste Problempunkt erreicht in so einer Prüfung, weil wir nämlich sehen, dass der DSA bereits Rechtsmittel zulässt, die nicht auf ein Generalverbot hinauslaufen, sondern auf eine altersgerechte Gestaltung dieser Angebote. Das heißt also, wenn ich sage, die Nutzung zu spät am Abend ist schlecht, dann wäre das mildere Mittel nicht das Verbot, sondern die Einstellung des Dienstes oder am Abend bei zu jungen Menschen.
Ja.
Wenn ich sage, die zu schönheitsbezogene Nutzung zum Beispiel führt zu körperdysmorphen Störungen, dann wäre das mildere Mittel nicht das Verbot, sondern die Anpassung der Algorithmen, also des Feeds für diese Person. Mehr Vielfalt, mehr Körperbilder, weniger beauty-orientiert zum Beispiel. Oder wenn ich sage, die exzessive Nutzung ist das Problem, dann kann ich sagen, wenn jemand zu jung ist, ist nach 2 Stunden die erste Warnung, nach 3 Stunden wird der Dienst nicht mehr ausgespielt. Oder in anderer Form. Also, dass ich dann nur noch Direktnachrichten zum Beispiel schreiben kann oder dergleichen. Also, es gibt mildere Mittel. Da wäre ich schon vorsichtig sozusagen bei der Prüfung, aber spätestens bei der Verhältnismäßigkeit müssen wir dann sagen, wie angesprochen, im Kern Eingriff in Kommunikations- und Informationsfreiheiten, es ist keine Möglichkeit mehr, über diese Plattform an Informationen zu gelangen, an Peergroups zu gelangen, an sich selber auch politisch zum Beispiel zu äußern. Also ein starker Eingriff. Und da sehe ich das größte Problem sozusagen in der Verhältnismäßigkeit.
Jetzt haben wir es schulmäßig durchgeprüft. Sehr gut, das ist sehr zielgruppengerecht kommuniziert, Stefan, das ist toll. Da freuen wir uns. Jetzt haben wir schon den DSA ein paar Mal touchiert. Welche Rolle spielt der denn jetzt? Wir haben verschiedene europäische Staaten, die da vorangegangen sind. Spanien ist, glaube ich, so mit am weitesten vorne gerade, die so ein ganzes soziale Mediennetz vorgestellt haben. Dürfen die das? Und wenn nein, was passiert denn dann jetzt eigentlich? Also wird es dann Ärger geben von der Kommission oder wie ist der Ablauf dann?
Also noch einen Schritt zurück, die Verhältnismäßigkeitsprüfung, die kann man für eine nationale Vorschrift anwenden, die gilt aber natürlich genauso für eine europaweite Regelung. Mhm. Also wenn man auf der EU jetzt ein Verbot erlassen möchte, dann müsste man auch diese Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen.
Ja.
Die fehlt mir in der Debatte noch. Was du jetzt ansprichst, sind nationale Gesetze, die eingeführt werden sollen, um auf nationaler Ebene Mindestaltergrenzen einzuführen. Und da kommen wir relativ schnell in die Frage, dürfen Staaten, können Staaten das, obwohl wir mit dem DSA eine vollharmonisierende Verordnung haben. Das heißt, sie gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, die Bestimmung dort. Und sie ist vollharmonisierend. Das heißt, die Mitgliedstaaten können mit den gleichen Adressaten, mit dem gleichen Zweck keine nationalen anwendbaren Vorschriften erlassen. Das ist ein bisschen blöd. Jeder, der Anwendungsvorrang schon mal gehört hat, weiß, dass das nicht bedeutet, dass man dieses Gesetz nicht erlassen darf.
Mhm.
Man darf es erlassen und es ist dann auch gültig. Bloß in dem Moment, wo eine Behörde oder spätestens wo ein Gericht diese Vorschriften anwenden muss, musst du ja prüfen in der materiellen Rechtmäßigkeit, ob es nicht widerstreitendes höherrangiges Recht gibt. Und dann würde man prüfen und sagen, oh ja, der DSA hat Vorschriften zum Jugendschutz, die sich an Online-Plattformen richten und er ist voll harmonisierend. Ich darf das nationale Recht nicht anwenden. Es bleibt dann gültig, aber unanwendbar. Das ist für Nicht-Juristen manchmal ein bisschen blöd zu verstehen, kann ich auch verstehen. Aber es ist nun mal EuGH-Rechtsprechung sozusagen, dass an diesen Stellen dann das nationale Recht besteht, aber nicht angewandt werden darf.
Was ja zum interessanten Effekt führt, ne? Weil dann, oder zu der Frage führt, wie löst man das jetzt auf und löst man das überhaupt auf? Ich weiß, du hattest auch selbst schon mal, glaube ich, in einem Interview gesagt oder geschrieben, ich bin nicht ganz sicher, vom NetzDG, was ja auch mir ein sehr liebes Gesetz ist, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, initiiert von Heiko Maas damals, wo auch viele Fachleute gesagt hatten, das ist eigentlich verfassungswidrig, womöglich auch, aber europarechtswidrig. Und das hat es ja aber gegeben, bis es dann abgelöst wurde, allerdings ja vor allen Dingen wegen des DSA, also wegen des digitalen Dienstegesetzes. Und nicht, weil man irgendwie sich geschämt hat wegen der Europarechtswidrigkeit. Also was passiert dann? Müsste dann eine Plattform sich aufbäumen, was sie ja vielleicht dann tun würde, weil für jedes EU-Land jetzt ein einzelnes Altersverifikationssystem jetzt irgendwie einzuführen, ist ja wahrscheinlich auch ein ziemlicher Kopfschmerz. Oder können das dann die User machen? Oder was hältst du für ein realistisches Szenario, wie das dann zur Prüfung kommt?
Also wir nehmen mal das Beispiel Spanien, da steht dann drin, Online-Plattformen dürfen keine Profile mehr für unter 16 oder unter 15-Jährige anlegen. Das heißt, die sind die Verpflichteten von diesem nationalen Gesetz. Wenn ich die Plattform wäre, dann würde ich zunächst erstmal auf das Herkunftslandsprinzip verweisen. noch bevor ich den Anwendungsvorrang des Europarechts anspreche, denn das haben wir ja auch. Wir haben ja ein Herkunftslandsprinzip. Das heißt, dass für mich als Plattform nur das nationale Recht des Mitgliedstaates gilt, in dem ich niedergelassen bin. Die sind alle in Irland niedergelassen, in und rund um Dublin. Das heißt also, die müssen sich nur an nationales Recht aus Irland halten. Und wenn es dort keine Mindestaltergrenzen gibt, dann sagen die, das ist mir herzlich egal, was in Spanien für eine Grenze gilt. Ich halte mich an irisches Recht und natürlich an Europarecht, aber nicht an spanisches nationales Recht. Und dann wird wahrscheinlich auch ein spanisches Gericht sagen, ja, stimmt, Herkunftslandsprinzip gilt. Wir können also mit unserem spanischen Gesetz nur spanische Online-Plattformen oder Plattformen mit Niederlassung in Spanien dann überhaupt regulieren. Wenn das Gesetz dann immer noch also anwendbar sein sollte, dann würde ich als zweite Argumentationslinie sagen, Anwendungsvorrang des EU-Rechts. Also dieses Gesetz kann gar nicht angewandt werden in Spanien, weil wir mit dem DSA eine voll harmonisierende, abschließende Vorschrift haben.
Okay, wir haben jetzt ja viel über Rechtliches gesprochen. Lass uns doch mal ganz kurz noch die technische Ebene angehen. Wie macht man das denn eigentlich? Wie stelle ich mir so eine Altersverifikation denn vor? Weil ich meine, wir kennen das alle, ne, von diversen YouPorn etc. Seiten. Da wird dann gefragt, bist du 18? Dann sagt man ja und dann ist man drin. Das wird ja wohl nicht reichen.
Nee, das reicht nicht mehr. Das ist auch ein Grund dafür, dass es diese politischen Diskussionen gibt, weil viele Erwachsene der Meinung sind, dass diese Art von Altersangabe eben nicht dazu führt, dass diese Angebote dann geschlossen sind für in der Regel unter 13-Jährige, weil in den Nutzungsbedingungen regelmäßig steht, das hat mit dem amerikanischen COPPA zu tun, dass die Nutzenden über 13 sein müssen.
Mit dem amerikanischen COPPA? Was ist das COPPA?
Ja, das ist ein Kinderdatenschutzgesetz, was die Anbieter dazu verpflichtet, dass sie keine Daten von unter 13-Jährigen verarbeiten dürfen. Das ist relativ hoch sanktioniert und deswegen halten sich die Anbieter daran und sagen, alles ab 13 ist sozusagen in Ordnung. Ja, also wir müssen jetzt mal auf EU-Ebene überlegen, also da könnte es ja so eine Vorschrift geben in Zukunft, die sagen mindestens 13, mindestens 15, mindestens 16. Wie setzen die Plattformen das um? Ich habe mal gesagt, dass die Frage des Ob sozusagen viel einfacher zu treffen ist, wollen wir eine Mindestaltergrenze, als die Frage des Wie. Also wie wollen wir das dann umsetzen? Ja. Wenn der Gesetzgeber jetzt vorgibt, die Plattformanbieter müssen sich dran halten, dann muss er ihnen im Prinzip auch sagen, wie. Also mit welchem Grad an Sicherheit muss er sicherstellen, dass jeder, der ein Profil hat, dann über dem Mindestalter ist. Und da bietet sich in der technologisierten Gesellschaft an, dass man das mit Altersfeststellungsverfahren macht. Also die Nutzenden müssen gegenüber dem Plattformanbieter irgendwie nachweisen, elektronisch, dass sie ein bestimmtes Mindestalter erreicht haben. Und da gibt es eine ganze Menge an Altersüberprüfungsverfahren. Age Assessment ist der englische Begriff dafür. Sehr unterschiedliche Verfahren, entweder ein Foto von einem Personalausweis in die Webcam halten, eine Altersschätzung durch biometrische Merkmale des Gesichts. Es gibt Stimmenerkennung, es gibt Handbewegungserkennung sozusagen, woran ein Algorithmus erkennen kann, wie alt jemand ist. Es gibt die EU versucht das nach vorne zu pushen. Es gibt Wallet-basierte Verfahren, wo ich zum Beispiel von der Bank die festgestellte Volljährigkeit in einem Wallet hinterlege und dieses Wallet kann dann von der Plattform ausgelesen werden, ohne dass zum Beispiel mein Name dabei übertragen wird oder mein Gesicht, sondern es wird nur das Alterssignal sozusagen, ich bin über 18 oder ich bin über 16 übertragen und der Anbieter weiß Bescheid. Australien hat jetzt die waren sich nicht so sicher, die haben ein großes Age Assessment Trial gemacht, über 1000 Seiten Gutachten dazu geschrieben, mit dem Ergebnis, es gibt nicht die eine gute Lösung, sondern bestenfalls hält man mehrere vor. Und gleichzeitig war auch klar geworden, dass wenn wir Altersüberprüfungsverfahren einrichten, wir alle, auch wir Erwachsene, uns dem Plattformanbieter gegenüber verifizieren müssen. Das ist natürlich auch ein krasser Eingriff dann in unsere Meinungs- und Informations- und Kommunikationsfreiheiten. Das heißt also, Australien ist da auch reingelaufen in dieses Problem und dann hat die australische Regierung gesagt, nein, ihr müsst nicht alle prüfen, nur die, von denen ihr glaubt, dass sie unter 16 sind.
Okay.
Und das führt jetzt dazu, dass wir dort eine Praxis haben, die wir im Prinzip auch ohne gesetzliche Norm schon bei vielen anderen Plattformbetreibern sehen, die nutzen Inferenzanalysen, also die beobachten unser Verhalten auf der Plattform. Was posten wir? Was kommentieren wir? Wem folgen wir? Wie verhalten wir uns? Mit wem sind wir verknüpft? Und so weiter. Also über 200 Signale werden ausgewertet, um dann daraus eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen, wie alt man ist. Und nur wenn dieser Algorithmus sagt, der Nutzer ist wahrscheinlich unter 16, dann ploppt sozusagen die Altersüberprüfung auf und der jeweilige Nutzer, die Nutzerin muss sich dann altersverifizieren. Das heißt also, man hofft, dass man die meisten Erwachsenen in Ruhe lässt. Die merken gar nicht, dass sie altersüberprüft werden.
Nur die Kindlichen sind dran.
Nur die Jüngeren sind dran. Aus qualitativen Befragungen wissen wir, dass es in Australien relativ gut klappt. Wir sehen aber auch immer wieder Jugendliche, die sagen, ich bin noch gar nicht überprüft worden. Eigentlich dürfte ich da nicht mehr sein, aber das ist noch gar nicht aufgeploppt. Und andere sagen, es kam an Tag 2 nach Geltung des Gesetzes. Ja. Und ich bin jetzt raus. Oder habe mir woanders einen Erwachsenen-Account gemacht. Aber wir reden hier über entweder eine großflächige Altersüberprüfungsinfrastruktur oder aber über eine große Überwachungsinfrastruktur, die selber sozusagen die Spreu vom Weizen trennt, altersmäßig. Beides sind Eingriffe in unsere Kommunikationsfreiheiten.
Verstehe. Stefan, ganz vielen Dank für diese Ausführungen, auch die technischen zum Schluss. Sehr, sehr interessant. Ja, vielleicht sprechen wir nochmal wieder, wenn die Expertenkommission fertig ist und es in Deutschland weitergeht.
Ich bin sehr gespannt.
Stefan, vielen Dank. Tschüss nach Hamburg.
Gerne.
Und aus Hamburg.
Tschüss.
Das hat uns bewegt.
Wir müssen mal einen kritischen Blick auf die Berliner Strafjustiz werfen. Dort ist gerade ein hochgefährlicher Mann nach über einem Jahr und 8 Monaten Untersuchungshaft per Beschluss des Kammergerichts Berlin in die Freiheit entlassen worden, weil ein vorsitzender Richter am Landgericht Berlin I es über Monate versäumt hat, ein Urteil fertigzuschreiben, insbesondere das Verhandlungsprotokoll. Darüber berichtete der Tagesspiegel und jetzt ist es in ganz vielen Medien aufgeploppt und ich hatte mir das erst angeguckt und wir hatten es zunächst, können wir mal der Transparenz halber sagen, so als Rausschmeißerthema, von wegen, naja, Richter hat ein bisschen gepennt, jetzt kommt einer frei. Ganz so selten passiert das ja gar nicht, also jedenfalls ist es nicht super außergewöhnlich. Die Umstände des Falls sind allerdings dann doch sehr außergewöhnlich und haben schon das Zeug zu einem Justizskandal. Also, was ist passiert? Das Landgericht Berlin I hat Mahmoud D. im Juni 2025 zu 7 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Der vorsitzende Richter der Großen Strafkammer hat allerdings kein Verhandlungsprotokoll verfasst und damit konnte das Urteil nicht zugestellt werden. Der Haftbefehl wurde dann aufgehoben durch Kammergerichtsbeschluss. Weil, das Kammergericht hat das ausgeführt, ausführlich, diese Untersuchungshaft nicht länger andauern konnte, weil es das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gibt und das Beschleunigungsverbot im Strafverfahren. Das Problem ist nun, weswegen das keine Kleinigkeit ist, Mahmoud D. gilt als sehr gefährlich. Er hat seine Ex-Partnerin nach den Erkenntnissen des Urteils des Landgerichts Berlin I aufs wirklich Schwerste misshandelt, geschlagen, mit Messer und Bügeleisen bedroht, angepinkelt. Er hat also sie vergewaltigt und so weiter.
Das war ja auch der Grund, weshalb er verurteilt wurde. Ne? Das war ja auch Gegenstand des Urteils, dass er wegen Vergewaltigung, Verletzung, Nötigung, lautete das Urteil in mehreren Fällen. Ne?
Exakt. Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Also da die Revision noch möglich ist, muss man sagen, Unschuldsvermutung gilt noch. Auf der anderen Seite
und
sind
auch eingelegt, soweit ich weiß. Also ich glaube, der Verteidiger hat die Revision eingelegt. Nur ist eben noch nicht begründet, weil dieses blöde Urteil eben noch nicht vorliegt. Denn das Urteil kann ja auch nur dann zugestellt werden, wenn das Protokoll da ist. Das steht in der Strafprozessordnung 273 Absatz 4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Und deswegen haben die das natürlich noch nicht und konnten die Revision nicht begründen, aber soweit ich weiß, ist die eingelegt, ja.
Genau, die ist eingelegt, also der Verteidiger hat da seinen Anteil dran, dass es jetzt diese Entwicklung genommen hat, was ja auch sein gutes Recht ist, dafür ist der gute Mann da. Jetzt ist das Problem natürlich, dass die Sicherheitsbehörden Sorge hatten, dass die Ex-Partnerin von Mahmoud D., die natürlich auch ausgesagt hatte, was ja immerhin schon einigen Mut abverlangt, dass die nun angegriffen wird und er ist in Sicherheit gebracht worden von der Kriminalpolizei, beschützt an einem, wie wir so hoffen, sicheren Ort. Der Tagesspiegel hat dann nun ein bisschen das Ganze ausgeleuchtet und gefragt, danach ist wohl am Kammergericht selbst und in der Staatsanwaltschaft das Entsetzen groß und da bin ich sehr hörig geworden. Der Tagesspiegel zitiert dann übereinstimmende Quellen aus der Justiz, wonach der Richter an einer Suchtkrankheit leide. Und das auch ursächlich sei für das Verpassen dieser Frist. Der Richter, das muss man jetzt vielleicht dazu sagen, bevor jetzt jemand denkt, so einer sitzt da noch. Nein, sitzt er nicht. Der Richter hat den Vorsitz der Strafkammer im Dezember 2025 verloren und ist inzwischen krank gemeldet. Ja, und das gegen das, du hast es schon erwähnt, das gegen das Urteil ist Revision eingelegt. Und ja, diese Aufhebung des Haftbefehls wird nun begründet mit schwerwiegender Verletzung des Beschleunigungsverbots. Trotz dringendem Tatverdachts, Vernunftungsgefahr und Fluchtgefahr sei das jetzt nicht mehr zumutbar. Fortdauer sei wegen gravierender und der Justiz zuzurechnender Verfahrensverzögerung unverhältnismäßig.
Genau, also was man vielleicht noch sagen muss, wenn ich noch kurz reingreifen darf, also was man natürlich klarstellen muss, wir wissen das nicht mit der Krankheit. Ne? Da beziehen wir uns jetzt auch auf den Tagesspiegel und die Quellen, die der eben bemüht. Also Hendrik und ich haben beide mal der Berliner Justiz auch nachgefragt. Da äußert man sich natürlich, klar, ne, zu den persönlichen Umständen des Vorsitzenden äußert man sich da nicht. Also die haben das nicht bestätigt. Ja. Man kann das eben nur dem Tagesspiegelbericht entnehmen. Und was dieses Beschleunigungsgebot angeht, dachte ich, kann man vielleicht nochmal kurz klarstellen. Also das, weil sich ein paar Hörer, die vielleicht nicht so firm in der SDPO sind oder was auch immer, auch fragen, Moment mal, aber der ist ja jetzt schon verurteilt. Aber das gilt natürlich auch noch weiter, auch für schon erstinstanzlich Verurteilte. Weil wenn ich irgendwie, also das Gericht kann es ja durchaus auch irren, ne? So, das heißt, dann könnte ja theoretisch immer noch ein Unschuldiger in Haft sitzen und der irgendwann mal mit einer Revision dann gegen dieses Urteil vorgehen möchte. Deswegen hatte ich mich gestern nämlich auch noch mit Matthias Jahn unterhalten, dem Frankfurter Strafrechtsprofessor, und der hat da auch nochmal darauf hingewiesen, das Beschleunigungsgebot gilt natürlich weiter. Das ist ja auch Ausdruck dieser Urteilsabsetzungsfrist in 275 StPO, wo drin steht, so und so viele Wochen, je nachdem, wie lange die Verhandlung gedauert hat, nach Verkündung des Urteils muss das dann halt eben vorliegen, damit man dann eben auch mit Rechtsmitteln dagegen vorgehen kann, ne?
Genau. Und man muss ja tatsächlich sagen, der saß jetzt ja 1 Jahr und 8 Monate in Untersuchungshaft. Das ist ja schon eine irre Zeit.
Ja.
Das muss man sagen. Und tatsächlich, wenn man sich dann diesen Beschluss des Kammergerichts anschaut, den die Pressestelle zwar Journalisten gibt, allerdings mit der Vorgabe, man möge ihn nicht veröffentlichen. Und wenn man ihn sich durchliest, weiß man auch warum. Da wird also haarklein dann nachvollzogen, wie das eigentlich abgelaufen ist. Ne? Also wann da dann der Verteidiger Akteneinsicht beantragt hat, wann dann der Vorsitzende zugesagt hat, ja, das Urteil kommt jetzt ganz bestimmt, und dann kam es aber doch wieder nicht. Dann hat der Senat nachgefragt, dann hat die Beisitzerin gesagt, sie hat im System was gefunden, aber das sei jetzt dann doch nicht das Urteil. Also es geht ziemlich bunt durcheinander, ziemlich Sodom und Gomorra, ehrlich gesagt. Und es ist auch wirklich eigentlich nur damit erklärlich, dass da jemand schlicht abgeschmiert ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, was mich jetzt so umtreibt, ist gar nicht so sehr, dass da ein Richter irgendwie ein Problem hat, was auch immer, ob es Drogen induziert ist oder Alkohol oder was auch immer es sein mag. Das ist tatsächlich menschlich, um mal auch die Pressestelle zu zitieren. Aber das Problem, was ich sehe, ist, oder was ich mich frage, wie kann das sein, dass so jemand da sitzt und so lange und dermaßen die Sachen schiefgehen, dass sie in so einem wahnsinnig brisanten Fall, wo jetzt Leib und Leben dieser Frau, die so tapfer war, sich der Justiz anzuvertrauen, konkret bedroht ist, wie in so einem Fall niemand was gesagt hat, niemand was wusste, niemand mitbekommen hat, dass da jemand gerade abschmiert, dass da nicht jemand vorher eingegriffen hat, also insbesondere das Präsidium, das frage ich mich wirklich. Und die Stellungnahmen, die der Tagesspiegel eingeholt hat, von ja offenbar 2 Stellen mindestens aus der Justiz, die sagten, ja, der hat ein Suchtproblem, deuten ja darauf hin, dass das jetzt kein individuelles Problem in seinem Arbeitszimmer war, sondern dass das vielleicht auch darüber hinaus bekannt war. Sofern man die Tagesspiegelberichterstattung zugrunde legt. Auch das habe ich übrigens die Pressestelle gefragt, habe gesagt, so, und haben Sie da jetzt irgendwie ein Problem oder müssen Sie da irgendwas aufarbeiten? Da waren die dann ein bisschen pieksig, ehrlich gesagt. Deuteten mir auch an, sie würden meine Berichterstattung dann im Auge behalten. Insofern ganz liebe Grüße an die Pressestelle des Kammergerichts, wenn Sie uns jetzt hier hören. Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit unserer Berichterstattung. Das ist also eine Kommunikation, die geht so gar nicht. Weil ich meine, wir haben eine tiefgreifende Vertrauenskrise, die nicht nur den Staat, sondern insbesondere auch die Justiz erfasst. Und das hier ist, glaube ich, ein Fall, wo der Staat sich nicht gerade Vertrauen zurückerkämpft hat.
Ja,
du hast ja mit Matthias Jahn gesprochen. Ne? Hat der noch gesagt, wie es jetzt weitergehen würde? Was steht denn jetzt eigentlich an?
Naja, also ich meine, die Berliner Justizsprecherin, mit der ich auch gesprochen habe, die hat natürlich auch darauf hingewiesen, dass diese Aufhebung jetzt des Haftbefehls, die betrifft natürlich die Untersuchungshaft und nicht die ausgeworfene Strafe im Urteil, dass er nach wie vor bestehen bleibt, auch wenn eine Revision eingelegt ist. Das Problem an der Sache ist natürlich nur, du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, es ging ja alles so ziemlich bunt durcheinander. Man weiß nicht, wann lagen jetzt die Urteilsgründe vor, lag es nur an dem fehlenden Protokoll, dass das Urteil nicht rausgeschickt werden konnte. Ist alles auch vom Kammergericht nicht so ganz rekonstruierbar gewesen. Wenn die Urteilsgründe nicht, so wie das Paragraph 275 StPO vorsieht, rechtzeitig innerhalb der Frist vorlagen, dann ist das natürlich, schlagen wir mal ein bisschen weiter in der StPO, Paragraph 338 Nummer 7, ist das ein absoluter Revisionsgrund. Ne? Das heißt also, das Urteil würde dann also definitiv in der Revision aufgehoben, wenn das so wäre. Das wissen wir auch nicht zu 100%. Es riecht halt so ein bisschen danach. Und dann geht das Ganze, dann wird es aufgehoben, dann muss es halt nochmal neu verhandelt werden. Das heißt, das Ganze geht dann von vorne los und auch die Geschädigte, die wirklich, wenn man sich das durchliest, sehr schlimme Dinge hat durchmachen müssen und darüber zu reden, ist sicherlich auch nicht schön. Um es vorsichtig auszudrücken, die müsste das dann wahrscheinlich auch in einer neuen Verhandlung, wir mutmaßen jetzt ein bisschen, aber ich glaube, ohne Opferzeugin wird man dann nicht rumkommen, um den zu verurteilen, müsste das also nochmal neu aussagen, was natürlich auch ein absolutes Martyrium für sie wäre. Ne?
Gegenüber einem Mann, der ihr Rache geschworen hat, wie es zumindest dem Tagesspiegel zu entnehmen war. Naja, gut, also das ist jedenfalls ein Problem. Ich bin auch gespannt, ob die Justizsenatorin Felor Badenberg noch was dazu sagen wird. Die ist ja im Moment, glaube ich, eher so auf Tauchgang, weil sie wegen irgendwelcher Dienstreisen in der Kritik steht. Aber da lohnt es sich im Moment ein bisschen hinzuschauen und liebe Journalistinnen und Journalisten, ein bisschen buddeln lohnt sich da vielleicht auch.
Wie meinen?
So, von diesem etwas schweren Thema müssen wir nochmal zu einem etwas leichteren kommen, was allerdings das Leben der Anwälte manchmal erschwert, nämlich das Thema Kanzleiräume. Das Thema hatten wir schon kurz angerissen, als der BGH, also der Anwaltssenat, darüber entschieden hatte. Und damals hatten Pia und ich gerätselt, wie man das nun begründet, dass jeder Anwalt also so einen Besprechungsraum haben soll. Jetzt sind die Entscheidungsgründe da und Pia hat Martin Huff ans Telefon geholt.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Anwalt seiner Kanzleipflicht nicht genügt, wenn er nur bei Bedarf stundenweise Konferenzräume für Mandantengespräche anmieten kann. Das Urteil ist noch nicht veröffentlicht, es liegt uns aber vor. Bevor jetzt alle Anwältinnen und Anwälte da draußen in Panik ausbrechen, habe ich mir jemanden eingeladen, der den Sachverhalt, das Urteil und die Gründe kennt und uns das einordnen kann. Treue Hörerinnen und Hörer kennen ihn auch schon. Martin Huff ist Rechtsanwalt in Singen und ehemaliger Geschäftsführer der Anwaltskammer in Köln. Und wir kennen uns auch seit vielen, vielen Jahren und duzen uns deshalb herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Zurück, lieber Martin Huff.
Ja, liebe Pia, sehr gerne.
Lass mal am Anfang loslegen. Um welchen Sachverhalt ging es denn überhaupt in diesem Fall aus Berlin, wo ein armer Berliner Anwalt eine missbilligende Belehrung von der Anwaltskammer bekommen hat, weil er seine Kanzleipflicht nicht erfülle? Was passte der RAG Berlin nicht?
Es war ein Kollege, niedergelassener Anwalt und Syndikusrechtsanwalt, hochspezialisiert auf Umweltrecht, der gesagt hat, ich möchte einen ordentlichen Kanzleisitz haben, also gehe ich in ein schickes Berliner Workspace, wie das heute, glaube ich, auf Neudeutsch heißt, also in einem Bürocenter, wo ich einen Briefkasten habe, wo ich einen Telefonanschluss habe, ich habe eine eigene Homepage, ich habe eine E-Mail-Anschrift und eine Handynummer. Und wenn ich Mandanten habe, kann ich in diesem Bürocenter immer mir schicke, wie man im Internet sehen kann, Büroräume anbieten. Dies hat er der Rechtsanwaltskammer Berlin mitgeteilt und die war der Auffassung, nein, also stundenweise Anmieten von Büroräumen funktioniert überhaupt nicht. Es muss ein dauerhaft zur Verfügung stehender Raum sein und hat ihm dann, du hast es gesagt, eine missbilligende Belehrung erteilt, also einen Hinweis in Form eines Verwaltungsakts, den der Kollege dann auch vor dem Anwaltsgerichtshof in Berlin angefochten hat. Der AGH in Berlin war sehr modern und hat ihn unterstützt und hat gesagt, jawohl, ein Raum für Räumlichkeiten muss man haben. Das sollte man auch haben. Es muss also nicht immer das Café sein oder Ähnliches, auch aus Verschwiegenheitsgründen natürlich nicht. Aber ein anzumietender Raum reicht uns völlig aus, denn es kommt ja niemand vorbei. Es ist niemand dabei, der ohne Termin kommt. Und daher reicht uns das aus. Und die Rechtsanwaltskammer Berlin, der reichte das nicht aus. Die war die Auffassung, wir müssen noch in die Berufung zum Anwaltssenat des BGH gehen.
Ja, und das ist jetzt, ich sag mal, relativ unerfreulich für die Anwaltschaft ausgegangen. Ne? Man muss sagen, es ist ja irgendwie sehr lehrbuchmäßig aufgemacht. Ne? Der BGH legt die Kanzleipflicht aus, die Vorschrift. Trotzdem, man hat so ein bisschen den Eindruck, man sei ins Jahr, ich sag mal, 1985 zurückversetzt worden, oder?
Also ich sag mal, ich bin seit 4.2.86, also jetzt 40 Jahre als Anwalt zugelassen. Ich fühle mich in diese Zeit zurückversetzt, als ich diese Entscheidung gelesen habe. Die spärliche Gesetzeswortlaut, den muss man sich ja immer noch mal angucken, hat einen Satz, dafür haben wir die Zeit. Der Rechtsanwalt muss im Bezirk der Rechtsanwaltskammer, deren Mitglied er ist, eine Kanzleieinrichtung unterhalten. So spröde ist im Paragraph 27 der Bundesrechtsanwaltsordnung das Gesetz. Bisher haben wir alle drunter verstanden, vielleicht Räumlichkeiten. Also eins ist klar, im Oberbegriff steht eigentlich die Erreichbarkeit. Das reicht dem BGH aber nicht. Der BGH sagt, auch in der heutigen Zeit muss es noch einen dauerhaft von dem Anwalt nutzbaren Büroraum geben. Also, das ist der Hauptgrund, ja, dass es nicht funktioniert. Er muss dauerhaft einen bestimmten ihm zugeordneten Büroraum haben und leiten das aus der Geschichte der Bundesrechtsanwaltsordnung seit 1959 her und meinen dann, dass ein Anwalt auch zur Aufbewahrung von Urkunden und weil noch nicht überall die elektronische Kommunikation mit den Gerichten funktioniert, einen dauerhaft angemieteten Büroraum braucht.
Also letztens ist wirklich geradezu zynisch, oder? Da bin ich auch wirklich arg drüber gestolpert, dass man jetzt als Anwalt dauerhaft einen Büroraum braucht, weil die Gerichte es immer noch nicht schaffen, den elektronischen Rechtsverkehr auf die Reihe zu kriegen. Das ist schon irgendwie wirklich bitter. Also dieser Zirkelschluss ist schon arg.
Ja, und der Zirkelschluss, was mich an der Zynischkeit für mich auch noch schlimm ist, ist, der Kollege hatte vorgetragen, der verdient immerhin so, steht in der Entscheidung, darum ist es öffentlich, 40.000 Euro neben seiner Syndikustätigkeit. Und sagt dann, wenn ich einen Büroraum anmieten müsste, fest würde mich das um die 14.000 Euro im Jahr kosten. Das wäre nicht mehr tragbar. Und dann schreibt der BGH wörtlich, dass es dem Kläger nicht möglich sein sollte, im Raum Berlin für ihn wirtschaftlich tragbare Räumlichkeiten möglicherweise auch unter einer weniger verkehrsgünstig oder repräsentativ gelegenen Anschrift dauerhaft zu mieten, ist nicht ersichtlich. Also der Kollege hat an der S-Bahn-Station in Berlin Räume, die wirklich für Mandanten erreichbar sind. Und das sagt man dann hier, weniger repräsentativ und verkehrsgünstig gelegen. Also ich weiß nicht, was dem BGH geritten hat. Das muss man auch ganz kritisch sagen. Bei dem Senat sitzen zwei Anwaltsrichter mit. Von der Anwaltschaft ernannte Richter. Mhm. Ein Kollege aus der Großkanzlei und ein Kollege aus der Verlagswelt. Das nur mal ganz leise gesagt.
Vielleicht sind beide Kollegen einfach große Anhänger der Präsenzpflicht an sich. Also dieser Kollege hat sich ja nun wirklich alle Mühe gegeben, einen professionellen, sicheren und vertraulichen Raum zu schaffen. Und trotzdem reicht es dem Bundesgerichtshof nicht. Es gibt ja schon auch so, sagen wir mal, eine Sinn- und Zweckargumentation in der Entscheidung. Und da sagen sie ja, naja, man braucht schon irgendwie einen festen Ort für vertrauliche Gespräche und so weiter, wo die Unterlagen sicher verwahrt werden können. Und muss man nicht da zumindest sagen, da haben sie vielleicht einen Punkt. Also was sagen wir denn der alten Dame, die, keine Ahnung, von ihrem Vermieter verklagt wird, wenn alle Anwälte künftig nur noch Teamsberatungen von Mallorca aus anbieten?
Ja, ich bin ja, Pia, bei dem Raum dabei. Dass ich einen Raum für ein Mandantengespräch haben muss, sehe ich auch als notwendig an. Ich muss auch, wenn wirklich demnächst bei mir jemand vorbeikommt, der auf der Durchreise ist und mit mir eine Sache besprechen will, ich einen geschützten Raum habe, mache ich mit. Aber wer hat denn in einer Großkanzlei? In meiner Kölner Kanzlei waren wir um die 20 Anwälte mit 4 Besprechungsräumen. Ja. Es gab einen Outlook-Kalender zur Nutzung der Besprechungsräume, wo man sich eintragen musste, den man buchen musste in den Bereichen. Ja?
Genauso wie in so einem Coworking-Space.
So, und erforderlich ist die dauerhafte Einrichtung bestimmter Räumlichkeiten, in denen der Rechtsanwalt gewöhnlich angetroffen werden kann, um Mandanten mit ihm vertrauliche Gespräche führen. Also, das ist der Punkt. Und ich meine, auch das Argument, was der BGH dann sagt, dass der Arbeitgeber für niedergelassene Kollegen in der Sozietät Räume zur Verfügung stellen muss, ist schön und gut.
Aber ständige Verfügbarkeit? Fraglich. Mhm.
Und für mich steht die Erreichbarkeit im Vordergrund. Also, der Anwalt muss erreichbar sein, er muss Termine vereinbaren können, aber er kann natürlich auch sagen, ich habe jetzt 2 Tage volle Termine, Schulung, Strafverteidigung, Sozialgerichtstermin, Arbeitsgericht. Ich habe jetzt einen Arbeitsgerichtstermin gehabt über 3 Stunden. Da bin ich nicht verfügbar. Ja, also mit Terminabsprache, das ist für mich Lebensgeist wirklich das dauerhaft zur Verfügung Stehende. Mhm. Der Kollege hat aus meiner Sicht wirklich alles getan, was er hat tun können, um die Erreichbarkeit und auch die Vertraulichkeit der Mandantengespräche sicherzustellen.
Also, wie gesagt, andere Ansicht der BGH. Du hast ja noch ganz gute Kontakte zu anderen Anwaltskammern. Das Urteil macht jetzt langsam die Runde, auch wenn die Gründe noch nicht bekannt sind. Was sagen die Anwaltskammern dazu? Vielleicht für Neuzulassungen, vielleicht sogar auch für bestehende Zulassungen.
Also einmal, wer einen bestandskräftigen Bescheid über seine Zulassung hat, der hat Bestandsschutz in den Geschichten. Die Anwaltskammern werden hoffentlich einen Teufel tun, hier noch an irgendwas ranzugehen. Sie werden sicherlich jetzt nicht rückwärts die Vorlage eines Mietvertrags für Räumlichkeiten verlangen oder ähnlich.
Das heißt, auch die Anwaltskollegen mit Wohnzimmerzulassung sind weiterhin sicher, auch wenn sie keinen eigenen dauerhaft zugänglichen Besprechungsraum im Haus haben.
So ist das, so würde ich das auch sagen. Jetzt kommt natürlich,
aber Neuzulassungen.
Und ich weiß, dass einige es jetzt in den nächsten Wochen auf ihre Vorstandssitzungen nehmen werden, mhm, um zu entscheiden, was machen wir damit. Vielleicht muss man dazu einen Satz sagen, die Kammern unterliegen ja nur einer Rechtsaufsicht. also meistens die Oberlandesgerichte als solches. Ob eine Rechtsaufsicht sagen würde, ihr müsst euch den Mietvertrag vorlegen lassen, wenn ein Kammervorstand das anders handhabt, wäre ich mal aus meiner Erfahrung der langen Jahre sehr, sehr gespannt. Aber man muss natürlich jetzt gucken, was die Kammern machen. Sie müssen nachfragen, wenn sie dem Urteil folgen wollen, ob das zu reicht, den Mietvertrag vorzulegen, was noch nie einer gemacht hat. Also es wird sicherlich eine Weile brauchen, bis sich da eine Meinung bildet. Man muss aber mal überlegen, ob man nicht einen ganz anderen Weg gehen kann. Nämlich einfach zu sagen, vielleicht müssen wir unsere berufsrechtlichen Regelungen an die aktuelle Lage, die ja auch viele Kammervorstände so beschlossen haben. Es ist ja nicht so, dass das alles nie diskutiert worden wäre, sondern in ganz vielen Kammern reicht den Kammern ein buchbares Büro in Bürocentern im Ergebnis aus. Das ist ja nicht der erste Fall. Wie Köln, Frankfurt, Stuttgart hat das alles in vielen Fällen, wo die Kollegen, die viel unterwegs sind, da ihre Räumlichkeiten haben. Da hat das bisher gereicht und jetzt muss man überlegen, ob man diese Praxis nicht in eine gesetzliche Regelung gießt.
Gesetzliche Regelung wäre das BMJV. Wir können hoffen, dass die uns jetzt zuhören, dass die da vielleicht was anstoßen. Aber es gäbe vielleicht ja noch eine andere Möglichkeit, denn die Satzungsversammlung, das findet sich auch in dem BGH-Urteil, hatte das ja zumindest schon mal auf dem Tisch.
Richtig, die Satzungsversammlung, wie das immer so schön heißt, das Parlament der Anwälte, also die von uns gewählten Vertreter, hat das auf den Tisch gehabt, hat dann aus einer Beschlussvorlage mal nichts mehr gemacht. Das ist so ein bisschen versackt, wenn man das mal so sagen kann. Wir haben eine Regelung im Paragraph 5 Bora der Berufsordnung also, die es, so die ersten Gespräche, durchaus ermöglichen würden, zu sagen, wir konkretisieren, denn die Bundesrechtsanwaltsordnung gibt die Satzungskompetenz zur Kanzleipflicht an die Bora weiter. Also das darf die Anwaltschaft selber regeln. Mhm. Und im jetzigen Paragraph 5 Bora heißt es relativ lapidar, Rechtsanwälte sind verpflichtet, die zu ihrer Berufsausübung erforderlichen, wir reden über die sachlichen Voraussetzungen, in Kanzlei und Zweigstelle vorzuhalten. So, die sachlichen Voraussetzungen könnte man ja regeln, indem man zum Beispiel aufnimmt, dass ein Raum für Gespräche zur Verfügung stehen muss. Das muss dann aber ja kein dauerhafter Raum haben. Also für einen vereinbarten Termin, da muss sich vielleicht die Satzungsversammlung und damit die verfasste Anwaltschaft, die ja sich vielleicht nicht immer auf den Gesetzgeber berufen muss, sondern selber mal was tun kann, hier Gedanken machen, ob man das jetzt nicht zügig und dann hätte das Bundesjustizministerium wieder im Spiel, weil sie die Änderung genehmigen müssen. Und dann könnte man relativ zügig etwas tun. Ich meine, dieses Verständnis muss geändert werden. Wir können mit dieser Lage, und dann gibt's irgendeine Kammer, die ausbüchst und einen Mietvertrag sehen will. Das kann es meines Erachtens nicht sein.
Man könnte ja sogar, wie im Jahr 2021, wenn ich das dem BGH-Urteil jetzt mal ungeprüft glauben darf, sogar darüber nachdenken, ob es eine Kanzlei auch ganz ohne feste Büroräume geben kann. Aber das ist natürlich schon noch ein ganzer Schritt weiter. Und im Moment wären wahrscheinlich alle Kolleginnen und Kollegen schon glücklich, wenn zumindest ein flexibel buchbarer Kanzleirahmen dann doch ausreichen würde. Lieber Martin, ich danke dir für heute bei Gerechtigkeit und Loseblatt für deine Zeit und deine Expertise.
Vielen herzlichen Dank, sehr gerne.
Kurz vor Schluss müssen wir noch ein paar News aufsammeln. Ich fange mal an mit dem DAV und schlechten Nachrichten für Extremisten, denn der DAV hat seine Satzung geändert. Das war schon im vergangenen Jahr so, da hat er das beschlossen. Jetzt ist es in Kraft. Paragraph 3 der Satzung des DAV sagt nun also, dass der Anwaltverein sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekenne und will durch die Stärkung des Anwaltsberufs für diese eintreten, sowie einen Beitrag zu ihrer Festigung leisten, insbesondere zur Wahrung von Grund- und Menschenrechten beitragen, sowie die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am Recht fördern. Der Verein wendet sich gegen verfassungs- und fremdenfeindliche, antidemokratische und jede Form von diskriminierenden, wie etwa antisemitischen oder rassistischen, Bestrebungen. So, Zitat Ende. Ja, es ist sicherlich löblich, macht sich gut. Vor allen Dingen mit dem festen Blick von DAV-Präsident Rauer bei euch im Beitrag, der also dann den Leuten ins Gesicht schaut und sagt so, ihr kommt hier nicht rein. Ja, allein, aber es trifft die Mitglieder nicht, denn die Mitglieder sind ja Mitglieder in den örtlichen Anwaltsvereinen, wo das Verbindungsfest dann noch reingehört.
Okay, ja, war mir gar nicht klar, aber gut, dass du es recherchiert hast.
Echt? Nein, ja, mein erstes Learning, wie man bei LinkedIn sagen würde, als Rechtsjournalist war tatsächlich, dass wahrscheinlich war es Sven Walentowski selbst, dann sagte, nee, das kommt da nicht rein, weil das ist ja der Anwaltverein der Anwaltvereine. Und die Anwaltvereine im Anwaltverein, die heißen Anwaltsvereine. So,
jetzt habe ich wieder was gelernt.
Das war schon wert. Und Anwaltverein und Anwaltsverein, heute lernt ihr viel über Sprache. Gut, also das hat der DAV jedenfalls gemacht. Hast du auch noch was für uns?
Ja, ich habe noch was, und zwar für den, falls wir den irgendwann mal verleihen wollen, den Gerechtigkeit und Loseblatt-Preis für kreative Ideen vor Gericht. Was hältst du davon?
Ja, unbedingt.
Ja.
Wenn es also, die mal gibt, gerne.
Kandidatin wäre für mich auf jeden Fall eine muslimische Frau mit Niqab, also einem islamischen Vollverschleierung, die nur so einen Sehschlitz freilässt, die aber trotzdem Auto fahren wollte. Und das Problem daran ist, dass das eigentlich untersagt ist. Und dagegen hat sie sich gewendet und wollte eine Ausnahme für haben. Und das VG Trier hat aber gesagt, dass die mit einer Vollverschleierung trotzdem nicht Auto fahren darf, auch wenn sie auf ihren Schleier einen QR-Code drucken würde. Das Urteil stammt übrigens schon aus Februar 2025, ist jetzt aber erst veröffentlicht worden mit den Gründen, die sich wirklich sehr amüsant lesen, falls da jemand mal reingucken möchte.
Ja, das ist sehr schön. Da interessiert mich aber doch noch der Hintergrund. Mein erster Instinkt, als ich dieses Stichwort an mich gehört habe, dachte, das ist doch bestimmt irgendeine Idee von irgendwelchen rechten Spinnern, die irgendwie Niqabs mit QR-Codes bedrucken wollen. Aber so war es ja wohl offenbar nicht, ne?
Nee, anscheinend nicht. Also es gab auch eine mündliche Verhandlung, deswegen die Frau muss auch dann eigentlich mal vor Gericht irgendwie aufgetaucht sein, weil das Gericht auch noch den Schleier in Augenschein genommen hat und sich dann mal genau hat zeigen lassen, wie der so im Gesicht sitzt.
Wie sowas eigentlich aussieht.
Ja, nee, aber auch, wie das den verrutschen könnte, den Blick verdecken kann, weil es geht ja eben auch nicht nur um Identifizierbarkeit, da kommt gleich der QR-Code ins Spiel, sondern bei diesem Verhüllungsverbot im Straßenverkehr geht es ja auch um die Verkehrssicherheit, dass ich halt auch nicht irgendwie so ein bisschen Rundumblick habe. Naja, aber jedenfalls, die Frau ist halt eben praktizierende Muslima und trägt aus religiösen Gründen eben diesen Niqab und Paragraph 23 Absatz 4 Satz 1 StVO untersagt eben die Vollverschleierung im Autofahren, weshalb sie eine Ausnahmegenehmigung wollte und hat dann gesagt, sie sei alleinerziehende Mutter, die ihre Kinder irgendwie zur Schule bringen und einkaufen müsse und so. Das sei alles total schwierig, die nächste Bushaltestelle zu weit weg. Und dann hat sie eben als Kompromiss vorgeschlagen, weil man ja so zumindest im Hinblick auf die Identifizierbarkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel geblitzt werde, dann muss man ja irgendwie erkennen können, wer am Steuer saß, hat sie gesagt, sie könne ja einen fälschungssicheren QR-Code auf ihren Niqab drucken, damit man sie dann beispielsweise identifizieren könnte. Das hat erst die zuständige Behörde abgelehnt und das VG jetzt völlig überraschend auch.
Aber es ist doch eigentlich eine pragmatische und auch ein bisschen interessante, sage ich mal, Lösung. Aber es geht nicht.
Nee,
ist geht Deutschland wieder zu engstirnig für solche Innovationen, ja?
Ja, Digitalisierung second an der Stelle leider. Also das Gericht hat erstmal gesagt, die Identifizierung ist ja eben nur ein Aspekt. Es geht eben auch um die Verkehrssicherheit. Und dann haben sie auch noch ein, wie ich finde, gutes Argument vorgebracht gegen diesen QR-Code. Nämlich, sie haben gesagt, selbst wenn es jetzt so alles technisch funktionieren würde, man könnte den auf dem Blitzerfoto wirklich auch noch scannen, was ja auch mal dahingestellt ist, bleibt nämlich trotzdem unklar, wer eigentlich unter dem Schleier sitzt, weil ich identifiziere damit ja nur den Schleier. Da könnte sich ja jeder drunter setzen und das ist immer noch der gleiche QR-Code. Finde ich auch eine überzeugende Argumentation. Dementsprechend, und es bleibt eben auch noch ein Risiko im Straßenverkehr, wenn das Ding verrutscht und so, und deswegen hat das alles nicht funktioniert und dieser Sicherheitsaspekt, das sei noch zugesagt, überwiegt halt eben auch die Religionsfreiheit, die natürlich ein bisschen betroffen ist, aber da hat das Gericht gesagt, es gibt ja auch andere Mittel und Wege und nur beim Autofahren ist das schon alles verhältnismäßig. Die Frau war aber übrigens auch um andere kreative Argumente nicht verlegen, hat zum Beispiel gesagt, ja, Motorradfahrer müssten ja auch eine Helmpflicht beachten und werden ja dann auch verhüllt. Ja. Auch das sieht das Gericht aber nicht, denn die sagen, ja gut, die Helmpflicht bei Motorradfahrern, da geht es eben um wirklich hoch, also Motorradfahren ist gefährlich für Leib und Leben, ne? Und dass man das eben mit einem Helm schützt, das überwiegt dann in dem Zweifel dieses die anderen Interessen, die das Verhüllungsverbot eigentlich verfolgt.
Ja, also da würde ich mal bis Karlsruhe gehen, sag ich mal, ehrlich gesagt, weil so ein Motorradfahrer, der begibt sich ja nun auch absichtlich in die Gefahr und der Niqab ist ja nun auch Ausdruck der Religionsfreiheit. Also naja, ich hoffe, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, weil ich finde es sehr, sehr lustig, wenn jemand mit so viel Kreativität sich gegen behördliche Vorgaben stemmt. Das hat eine gewisse Grundsympathie von meiner Seite.
Wir bleiben da auf jeden Fall dran, um das noch gesagt zu haben.
Genau, und deswegen müsst ihr uns abonnieren und bewerten und kommentieren. Und ihr könnt uns schreiben an gerechtigkeit-loseblatt@nrw.de. Und wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann.
Ciao.
Und bleibt uns gewogen.